Ich möchte euch zuerst was aus Jesaja 11 vorlesen. Da wird jemand ganz Kostbares angekündigt. Jesaja 11 ab Vers 1. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen. Und wird nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit. Und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüfte sein und die Treue der Schutz seiner Lenden. Kostbar, dass wir wissen, wer das ist. Jetzt lese ich weiter in Johannes 10, ab Vers 10. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ab Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Herr Jesus Christus. Und dann noch. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferd sind. Auch jene muss ich herführen. Das seid ihr, das bin ich. Kostbar, dass der Herr andere Schafe gesucht hat und gefunden hat. Vorher war es nur eine Herde, hatten wir keinen Anteil. Ihr alle gehört dazu. Das muss uns so wert sein. Er kauft von diesem, der da angekündigt ist, so lange vorher gekommen, als Hirte zu sein. Nicht nur von dem Elend zu erretten, sondern auch das ganze Leben zu begürten, unsere Seelen umzuwandeln. Wer bist du, wenn du gerade mal so gerettet bist, wenn niemand nach dir schaut, dich in die Herberge bringt und weiter dich heilen lässt, wie beim Samariter, ihr kennt es, gell? Wenn er da behandelt worden wäre an der Straße und dann gut so, das wäre nicht viel gewesen, gerade dass er nicht stirbt. Aber weiter in der Herberge versorgt zu werden, bis du ganz gesund bist. Und alles zahlt der Herr, alles bezahlt er. So einen kostbaren Christus haben wir. Und dem geben wir heute Morgen alle Ehre und allen Dank. Und wir lieben ihn, Herr Jesus Christus. Danke dir so sehr. Wir können nicht ermessen, was du für uns getan hast. Herr, aber das, was wir können, das bringen wir zurück an Liebe und an Dank, Herr Jesus Christus. Und unser ganzes Leben soll dir so ein Lob werden, Herr Jesus Christus.
unser guter Wandel in Christus. Lass uns die Verse lesen. 1. Petrus 3, 8 bis 22. Lesen wir noch 1. Timotheus 1, Vers 5.
Der Zusammenhang hier ist, dass es oft erwähnt wird, das Gute hier in den ersten Abschnitt von 1. Petrus 3, Vers 8 bis 13, aber auch das Böse. Es ist jetzt nicht nur ein Anliegen, das Gute herauszufiltern und das Böse auch zu benennen und zu vermeiden, sondern wir wissen, dass das in einem größeren Zusammenhang steht. Und es geht um unser Leben. Und ich möchte hier auch sagen, ich habe das nachgeschaut, das Leben hier ist es das göttliche Leben. Das Leben, das göttliche Leben lieben. Das göttliche Leben steht im Gegensatz zum natürlichen Leben des Menschen, zum gefallenen Leben der Menschen. Und es geht hier letztlich nicht nur jetzt ein besseres Leben zu produzieren, sondern der Hintergrund ist, dass es zwei verschiedene Reiche gibt, zwei Herrschaftsbereiche. Das ist das Reich Gottes, der Herrschaftsbereich unseres großen Gottes, der im Leben regiert. Und der Feind, das Reich des Feindes, das Reich der Finsternis, des Bösen. Das ist aber zu erfahren, das merken wir. Hier ist ja schon einiges erwähnt, wie wir das Böse entlarven oder entdecken oder identifizieren können. Da ist hier erwähnt Scheltwort, da ist erwähnt Trug, da ist erwähnt Böses tun oder etwas vergelten, eine gewisse Rache üben. Das ist ein Teil des Lebens des alten Menschen. Aber es ist hier auch geschrieben, wie wir Gutes tun sollen. Wenn ihr euer Neues Testament aufschlagt, können wir kurz zusammentragen, was hier vom Wort geschrieben ist. Was meint er hier mit Gutem tun? Ja. Frieden suchen. Gleichgesinnt gehört sicher dazu, ja. Mitleiden. Segnen ist etwas Gutes tun. Was noch? Vers 10. Die Wahrheit reden ist was Gutes, ja. Die Zunge vom Bösen zurückhalten. Zurückhalten ist eine gute Tat. Was noch? Demütig sein. Beten, genau. So viele gute Taten. Eine ist hier auch noch drin. Vers 11. Sich abwenden vom Bösen. Das ist auch eine gute Tat. Kann man üben, gute Taten üben. Und Frieden suchen, ihm nachjagen. Und auch in Vers 13 heißt es, Nacheiferer des Guten werden. Es ist gut, ein Eiferer zu sein. Nicht fürs Gesetz oder für weltliche, natürliche, fleischliche, irdische Dinge, sündige Dinge. Nacheiferer des Guten. Und dazu will ich noch lesen, weil das wirklich hier ein Anliegen ist. Das ist nicht nur geschrieben und es geht nicht darum, das rechte Verständnis nur herauszufinden, sondern hier geht es um unser Leben und auch, dass das Leben, das wir empfangen haben, aufgeweckt wird, gepflegt wird und weiterentwickelt wird und auch zum Ausdruck kommt und unter uns gelebt wird. Und in Römer 14, Vers 19 möchte ich auch lesen, Lasst uns darum dem nachstreben, was zum Frieden dient und zum Aufbau untereinander. Das Gute, dem streben wir nach und was dem Frieden dient. Und es geht darum, das Leben aufzubauen. Und gleich weiter in Kapitel 15, Vers 2, es lebe ein jeder unter uns so, dass es seinem Nächsten gefällt zum Guten für den Aufbau. Und das ist der Nächste, das fängt mit dem Nächsten an. In der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz haben wir auch Nächste, den Nachbarn, in der Verwandtschaft. Ja, so viel Übungsfeld, dem Guten nachstreben und besonders eben für den Aufbau. Und auch der Galaterbrief spricht davon in Kapitel 6, Vers 9 und 10. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also wir kommen immer wieder neu zum Herrn, wollen nicht ermatten. Nicht müde werden, Gutes zu tun. Das baut auf. So lasst uns nun, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir merken aber, wenn wir Gutes tun wollen, dass auch das Böse vorhanden ist, aber wir überwinden das Böse durch das Gute. Und das Gute ist der Herr selber. Und das Böse, das möchte uns halt hindern, aber manchmal ist es unter uns, manchmal kommt es von innen, aber es kommt auch manchmal von außen. Und er sagt dann hier weiter, in Vers 14 spricht er davon, dass welche da sind, die uns drohen. Und davon sollen wir uns nicht in Unruhe bringen lassen. Gut, wir sind hier in einem weitgehend geordneten gesellschaftlichen System. Wir erleben weniger Drohen, aber das kommt schon auch vor. Kürzlich hat jemand gesagt, also ihr sollt hier von diesem Ort verschwinden. Euch hat es noch niemand gesagt, denke ich. Im Großen und Ganzen sind die Menschen höflich. Aber es gibt solche Leute und das ist geschehen, das ist gesagt worden. Das ist ein Drohen und das macht ja was mit einem und bringt in Unruhe. Und dann sollen wir aber nicht zweifeln, liegt das an uns? Haben wir einen Fehler gemacht, sondern wir sollen sicher sein, dass wir im Herrn sind, im Herrn stehen, sein Wort befolgen. Ja, wir sind auf der Seite des Herrn und der Herr ist auf unserer Seite. Und wir heiligen Christus als den Herrn in unseren Herzen. Und dann sagt er hier, dass wir auch ein gutes Gewissen haben sollen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was über das gute Gewissen sagen. Das ist wichtig, weil wir Widerstand erleben, wenn wir den Herrn bekennen. Ja, das kommt schon in Lukas 12, bereitet der Herr seine Jünger vor. Ich lese da ein paar Verse, das ist Lukas 12, Vers 4 und 5. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten die Vollmacht hat, in die Gehenna zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Der hat die wahre Macht und Vollmacht. Und Vers 9, wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. So es geht darum, nicht den Herrn zu verleugnen, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern ein gutes Gewissen zu haben. Und dann Vers 11 und Vers 12, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Regierungen und die Behörden führen, so sorgt euch nicht darum, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zu derselben Stunde lehren, was zu sagen ist. Lob den Herrn, wir bleiben in der Verbindung mit dem Herrn. Hangen dem Herrn immer an, sind ein Geist mit ihm. Das ein Beispiel da ist eben Paulus, Das ist ja dann geschehen später, dass die Aposteln, die Gläubigen, da kam Verfolgung. Und Paulus war auch vor dem Hohen Rat, mal musste sich verantworten. Und da hat er auch auf den Herrn geschaut. Ja, wie auch der Philippus vorher schon. Und in Apostelgeschichte 24, Vers 16 lesen wir, da sagt er vor allem, in diesem übe ich mich auch, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. So ein gutes Gewissen, das ist wirklich wichtig, wenn wir uns verteidigen müssen, wenn wir Rechenschaft geben müssen und wir heiligen Christus, den Herrn, in unseren Herzen. Wir verteidigen uns nicht alleine mit Argumenten, sondern wir bleiben in Christus und mit Christus. Lob den Herrn. Ja, und in der Einheit mit ihm und in einem guten Gewissen, und da üben wir uns, immer wenn etwas ist, was unser Gewissen beflecken will, das können wir dem Herrn bekennen und sein Blut reinigt uns. Zu dem guten Gewissen, das kommt ja in Vers 16 hier, habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus schmähen, in dem zu Schanden werden, wovon sie euch verleumden. Und ich will auch sagen, das hat sehr mit dem Glauben zu tun. Wir glauben dem Herrn. Die Seele fühlt sich halt schlecht, wenn so Angriffe kommen. Da geht es einem halt nicht gut. Aber wir glauben und wir wissen, wir haben ein gutes Gewissen im Herrn. Lob den Herrn. Und wir stehen mit dem Herrn und wir stehen auf der Wahrheit. Und ich finde das hier sehr weise. Der Herr hat uns auch ein Zeichen gegeben, worauf wir uns immer wieder zurückbesinnen können und was unseren Stand in Christus festmacht. Das ist die Taufe. Lob den Herrn. Für alle, die getauft sind. Er spricht ja hier von der Taufe. Und die Taufe, die bringt hindurch, durch das Gericht, durch diese Angriffe, ja, sicher hindurch. Lob den Herrn. Ja, wir sind getauft und in Christus hineingetauft. Taufe ist nicht ein Ritual mit ein bisschen Wasser, sondern dahinter ist eine wunderbare geistliche Wirklichkeit. Wir werden herausversetzt aus dem alten Bereich in Christus hineingetauft. So wunderbar. Und der Punkt hier bei der Taufe, ich kann die Taufe hier jetzt nicht ausführen, aber der Punkt hier ist, in der Taufe legen wir nicht die Unreinheit des Fleisches ab. Es wäre schon schön, wenn wir gar keine fleischlichen Begierden mehr hätten und Schwierigkeiten aus dem natürlichen Bereich. Aber wir behalten das Fleisch, aber wir sind dem Fleisch gestorben, dem alten Menschen, und gekreuzigt und leben im Glauben. Und das ist so wunderbar. Mit der Taufe zeigen wir Gott, dass wir sein Wort angenommen haben, dass wir jetzt in Christus sind. Und es ist eine Bitte an Gott, so heißt es hier, um ein gutes Gewissen. Und darauf können wir uns immer wieder berufen. Manchmal kommt der Feind, also bei jungen Leuten auch, oh, guck mal, was hast du da gemacht, und da hast du wieder geguckt, was du nicht gucken solltest. Es ist aber auch bei älteren Geschwistern so, da hast du wieder im Internet Zeit verbracht, irgendwas zu recherchieren, und die Zeit ist rum und das Ergebnis ist minimalst. Ja, aber dann bei Gelegenheit kommt der Feind und dann zeigt er uns nochmal, und so warst du früher und es waren die Sünden deiner Jugend, guck dir mal das an hier. Aber wir müssen dem Feind sagen, verschwinde, und ich stehe auf Gottes Wort und ich bin in Christus hineingetauft, und mit der Taufe habe ich ein gutes Gewissen Gott gegenüber bekommen. Und wir waschen immer wieder neu unsere Kleider, um Anteil zu haben am Baum des Lebens und einzugehen in die Stadt. So lassen wir uns nicht irgendwie aus unserem festen Stand in Christus bringen. Wir können ein gutes Gewissen haben. Und dann dieses gute Gewissen, das ist ganz eben mit Christus verbunden. Das ist durch Jesus Christus. Das ist hier extra betont. Dieser Christus, dem wurde auch widersprochen. Es heißt hier, Vers 18, denn auch Christus ist einmal wegen der Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu bringen. Lob den Herrn. Ja, mit Christus werden wir immer neu zu Gott gebracht. Das hatten wir ja auch schon. Zu ihm kommen. Ja, und der bringt uns zu Gott. Mit Christus zu Gott. Mit einem guten Gewissen zu Gott. Dafür ist er extra gestorben. Und nicht nur das, er ist im Fleisch gestorben, ja, aber er ist lebendig gemacht im Geist. Lob den Herrn für den Geist. Christus ist als Mensch gekommen, hat historisch nachweisbar auf der Erde gelebt, ist aber ans Kreuz gegangen und ist auferstanden. Und heute ist Christus nicht mehr nur der Christus, von dem wir in den Evangelien lesen. Heute ist Christus lebendig. Er ist unter uns, er ist mit uns. Wir sind in ihm, wir sind mit ihm. Er ist der Geist. Das ist so eine wichtige Entdeckung, dass der Herr der Geist ist. Das dürfen wir nie vergessen. Wir brauchen diese Erinnerung. Ich werde nicht müde, daran zu erinnern. Ja, er ist hingegangen im Geist. Und das soll uns auch ermutigen. Hingehen im Geist. Und hingehen. Also nicht nur im Geist sein, auch hingehen im Geist. Wir folgen ja ihm. Und weiter noch. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Christus ist auferstanden. Und noch in Vers 22, welcher zur Rechten Gottes ist. Lob den Herrn. Unser Christus ist zur Rechten Gottes. Und in den Himmel gegangen. Und Engel und Gewalten und Kräfte sind ihm unterworfen. Das müssen wir wissen. Alle Situationen sind ihm unterworfen. Lob den Herrn. Das glaube ich, das nehme ich in Anspruch. Ja, auch wenn Schwierigkeiten sind, familiär, unterhalb Geschwistern, Schwierigkeiten in der Gemeinde oder unter Gemeinden, wir glauben unserem Christus. Lob den Herrn. Er ist über alle Mächte und Gewalten und Kräfte, alles ist ihm unter seine Füße getan. Das erklären wir und das nehmen wir im Glauben auch in Anspruch. Lob den Herrn. Und das ist wirklich wunderbar. Das ist ein Sieg. Wir sollen nicht Mächte und Gewalten konzentriert sein, was der Feind alles tun kann und was noch rumschwirrt. Und es gibt eine gute Nachricht. Kolosser 2, Vers 15. Das möchte ich doch lesen. Diesen Vers genieße ich immer wieder. Er entwaffnete die Mächte und die Gewalten und stellte sie öffentlich zur Schau, in ihm über sie triumphierend. Er hat die Mächte und Gewalten abgestreift. Weg. Lob den Herrn. So ist unser Christus. Das soll uns mutig machen. Das soll uns stärken. Und das heißt ja hier in 1. Petrus 3, in diesem Geist, in diesem siegreichen Geist, in dem sein menschliches Leben drin ist, all die Tugenden, die wir so genießen, am Anfang gleichgesinnt zu sein, mitleidend zu sein, brüderliche Liebe, weichert sich demütig, das ist alles in diesem Geist drin heute. Und sein Tod am Kreuz für alles Negative, für alles, was aus dem natürlichen Bereich kommt, auch für alles Gute, einschließlich den guten Meinungen, das ist alles am Kreuz beendet worden. Und er ist auferstanden, der Herr ist aus dem Tod hervorgekommen, das ist alles im Geist. Und er heißt auf dem Thron über alle Mächte und Gewalten, über alles, was uns Unruhe bringen will. Ist das nicht gut, ein Christ zu sein? Im Geist zu sein, den Geist zu haben. Und in diesem Geist ist er hingegangen und hat gesagt, schau mal hier, ich habe gesiegt. Ich habe überwunden. Ja, das hat er zur Schau gestellt. Und das will er auch in unserem Leben und im Gemeindeleben zur Schau stellen. Also hingehen im Geist. Und vorhin wurde ja schon Jesaja gelesen, Jesaja 11. Ich verweise nur noch mal kurz drauf, aber das ist doch so schön. Wir haben so einen Geist. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit. Ich sage immer wieder, Herr, ich habe keine Weisheit. Aber es gibt den Geist der Weisheit. Mein Verstand ist so begrenzt. Analysieren, probiert man halt manchmal, rutscht man halt rein. Aber er hat Verstand. Sein Verstand ist unermesslich. Lob den Herrn für seinen Geist und den Geist des Rates. Ah, das hat mich die letzten Wochen, seit wir Jesaja da durchgehen, diese Verse gelesen haben, habe ich das öfter in Anspruch genommen. Herr, danke für den Geist des Rates. Und der Herr hat nicht nur einen Rat und einen Ratschluss, den er ausführen will, er hat auch die Kraft dafür. Petrus hatten wir ja auch, dienen aus der Kraft, die Gott darreicht. Alles ist in diesem Geist vorhanden, um diesen wunderbaren Ratschluss auszuführen. Und den Geist der Erkenntnis, die Erkenntnis des Herrn, ist mit dem Geist verbunden. Unser Verstand ist gut für die Dinge, die man in der Schule lernt und weiter braucht, aber für die Erkenntnis Gottes ist unser Geist wichtig und sein Geist. Durch den Geist wissen wir, was uns von Gott geschenkt ist. Es ist ein Wissen des Geistes. Und wir bemühen uns weiter, Herr, gib mir neu deinen Geist und noch mehr Erkenntnis von dir. Sein Gebet in Epheser 1, Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn völlig zu erkennen. So ein wunderbares Wort und der Furcht des Herrn. Wir fürchten den Herrn, wir verlassen uns nicht auf unser Urteilsvermögen, unsere Einschätzungen, unsere Sicht der Dinge. Wir fürchten den Herrn, er hat den besten Überblick. Ist alles ihm gemäß geschehen. Lob den Herrn. Ja, also jetzt will ich noch zum letzten Teil etwas sagen. Dieses gute Tun, das wir vorher, ich will nochmal in Erinnerung was rufen, was wir vorher zusammengetragen haben, dieses sich abwenden zum Beispiel, die Zunge zurückhalten, das Segnen, das hat alles mit Christus zu tun. Das ist mir aufgefallen in diesen Kapiteln. So wie am Anfang Böses und Gutes so oft erwähnt ist, so ist im zweiten Teil Christus so oft erwähnt. In Vers 15 heiligt Christus. In Vers 16 habt ein gutes Gewissen und damit euer guter Wandel in Christus. Lobt den Herrn. Vers 18, denn auch Christus ist einmal gestorben. Lobt den Herrn. Und Vers 19, da ist auch wieder Christus. In dem Geist ist er, nämlich Christus, hingegangen. Und in Vers 21, durch die Auferstehung Jesu Christi und auch in Vers 22, das ist welcher? Jesus Christus. So, unser Leben und alles Gute tun und ihm nachfolgen, das ist verbunden mit ihm. Das Gute tun, das Segnen, unser Reden einander Ermutigung darzureichen, Zustrom zu geben, des Friedens suchen, Gutes nacheifern, das geht nicht ohne Christus. Das ist nicht eine Anforderung an unser natürliches Leben. Ich möchte nicht nur auffordern, Gutes zu tun, das möchte ich schon. Aber bitte mit Christus sogar noch mehr Gutes tun, nicht müde werden, nicht ermatten. Brauchen wir immer wieder Christus, lobt den Herrn. Ja, also Ich will noch als letztes hier den einen Aspekt, die brüderliche Liebe, herausgreifen. Das, denke ich, ist wirklich ein Anliegen. Heute ist viel virtuell in irgendeinem Raum. Also dann hat man Online-Meetings und da ist man in einem Online-Raum, aber da ist man in einem nicht sichtbaren Raum. Das ist alles nicht real irgendwie. Ja, und die brüderliche Liebe ist umso wichtiger in so einer Umgebung heute. Heute ist viel auf Distanz. Zur Konferenz hatten wir die Unverbindlichkeit und viel ist, wird getextet. Und das ist so distanziert und der Herr ist nicht so distanziert. Der Herr ist nahe gekommen. Möge der Herr uns alle berühren, in brüderlicher Liebe zuzunehmen. Ja, die Liebe untereinander, die Liebe erweisen. Das können auch junge Leute einander, auch Älteren gegenüber. Die Liebe geht durch den Magen. Manche kochen gerne. Ja, warum nicht für Geschwister kochen? Nicht nur ins Restaurant gehen. Liebe üben. Praktische Bruderliebe. Ohne das ist das Gemeindeleben gut organisiert. Aber Christusleben im Alltag ist was anderes. Ich lese da als letzte Stelle noch Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich sage da nichts weiter dazu, das Wort wird sprechen. Ja. Im Petrusbrief ist mehrfach das Gebet erwähnt. Wir beten, dass der Herr uns da Licht gibt, Ermutigung, Leitung, heilige Ideen, Gutes einander zu tun, die Bruderliebe mehr aufzubauen. Und ganz zum Schluss wünsche ich euch gute Tage, dass ihr gute Tage seht. Lob den Herrn.
Petrus hat sicher auch den Psalm 34 gekannt. Ab Vers 12 sind fast identische Verse zu 1. Petrus 3. Ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der das Leben gelehrt, der viele Tage liegt, um Gutes zu sehen? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und Glauben in ihm ab. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen alle, die Böses tun. Dass er ihren Namen ausrottet von der Erde.
Amen. Ja, der Herr hört heute auf das Gebet der Gerechten, sagt Petrus. Und es gibt noch mehr Verse, die ganz parallel gehen. Aber was mich heute berührt hat, war ein Satz, den der Bruder gesagt hat, ganz am Anfang: Das Gute ist der Herr selber. Amen. Hat er ja aufgezählt, die guten Dinge, die der Petrus uns empfiehlt, zu tun. Und wenn schon der Psalmist diese Dinge aufgezählt hat, was ist denn der Unterschied zwischen damals und heute? Zwischen dem Psalmisten und zwischen dem Petrus und uns heute? Genau das, was der Bruder sagte. Das Gute ist der Herr selber. Heute ist der Herr mit uns. Als der Geist, um all das Gute mit uns in uns und durch uns zu vollbringen. So einfach. Der Herr ist der Geist. Das ist der neue Bund. Der Herr ist mit uns. Der Herr gibt uns Gnade um Gnade. Er möchte all das ausführen, aber mit uns, durch seine Versorgung mit uns. Das ist so wunderbar. Das ist eine Wirklichkeit. Dafür ist der Herr der Geist, in dem wir angefangen haben mit der Wiedergeburt und in dem wir vollendet werden und in die Herrlichkeit, in den vollen Ausdruck von Christus in uns und durch uns gebracht werden. Das ist so kostbar, diesen Herrn zu haben, mit diesem Herrn zu leben, an seinem Reichtum Anteil zu haben. Wir haben doch in Lied 4 den Refrain gesungen. Herr, ich lebe jeden Tag in der Einheit mit dir. Dann ist es doch Christus, der gelebt wird. Lobe den Herrn für diese Wirklichkeit, dass Christus in uns lebt und sich austeilt. Deswegen kommen wir doch zu ihm alle Zeit. Lob den Herrn.
Ja, es ist Christus. Und schließlich, seid alle gleichgesinnt. Das ist eine Übung, das ist Christus. Mitleidend, voll brüderlicher Liebe. Da steht dieses Wort Philadelphia. So hat auch die Gemeinde in Philadelphia ihren Namen bekommen. Sie war voll brüderlicher Liebe und dann hieß sie Philadelphia. Das heißt Bruderliebe. Weichherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem, das ist die andere Seite. Oder Scheltwort mit Scheltwort. Ja, du hast eine Kritik, Ermahnung. Oh, ich hab noch viel mehr im Hintergrund. Pass nur auf, sag mir kein Wort. Und dann im Gegenteil, eine ist die natürliche Reaktion. Das sind dann auch diese Krisenmomente in der Ehe, aber auch nicht selten unter Geschwistern. Im Gegenteil jetzt aber, weil ihr eben dazu berufen seid, Segen zu erben, was sollen wir machen? Segnen. Wow. Was heißt segnen? Christus. So einer spannungsgeladenen Situation. Sag's nicht, aber bete im Stillen. Der Herr segne dich. Das ändert die Situation. Das bringt deine Emotionen zur Ruhe und die ganze Situation ist geändert. Der Herr segne dich. Das ist ein schönes Wort. Wir können sagen, der Herr segne dich. Und der andere sagt, lobe den Herrn. Was heißt segnen? Das heißt wohlsprechen, Gutes sprechen. Wohlsprechen, das ist segnen. Weil ihr eben dazu berufen seid, Segen zu ererben.
Doch selbst wenn ihr um Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr gesegnet und fürchtet ihr drohe nicht, lasst euch auch nicht in Unruhe bringen. Manchmal kostet es Überwindung, für das Richtige einzustehen, wenn der Gegenwind stark wird. Oft denken wir, dass ein Leben im Glauben uns vor Konflikten bewahren sollte. Doch Petrus erinnert uns hier daran, dass Leid nicht automatisch ein Zeichen für Scheitern ist. Wenn wir Unfairness oder Ablehnung erfahren, weil wir ehrlich bleiben, Frieden stiften oder Schwache schützen, stehen wir in einer besonderen Verbindung zum Herrn. Diese Seligkeit ist kein oberflächliches Glücksgefühl, sondern ein tiefer innerer Friede, den die Welt uns nicht geben kann. Sie ist die Gewissheit, dass unser Handeln Ewigkeitswert hat, auch wenn es im Moment schmerzt. Aber der Herr sieht den Mut, den es braucht, entgegen dem Strom zu schwimmen und trägt uns durch diese Schwierigkeit hindurch.
Amen. Ein Vers, das ist die Taufe, die Bitte an Gott ist um ein gutes Gewissen. Das ist mir
der letzten Woche irgendwie so groß geworden. Ja. Irgendwie nie so viel damit anfangen können. Aber ein gutes Gewissen ist für die Beziehung zu unserem Herrn von zentraler Bedeutung. Wenn das Gewissen uns verklagt, dann ist die Beziehung zum Herrn gestört. Entweder massiv oder nur ein Stück weit, je nachdem, wie stark es ist. Das ist zentral, elementar wichtig, dass wir ein gutes Gewissen haben. Es ist nicht alles, bei weitem nicht. Ja. Ja, der Geist hat ja nicht nur das Gewissen, hat auch die Intuition, dass wir die Stimme Gottes so ganz gezielt auch in unseren Lebenssituationen hören können, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. So viele Dinge, gell? Aber wenn das Gewissen nicht gut ist, dann ist alles andere auch nichts mehr. Und das ist so entscheidend. Und es heißt ja in der Bibel sehr oft, ein gutes Gewissen. Manchmal auch ein reines Gewissen. Ich habe immer gedacht, das ist dasselbe. Aber ich denke, ein gutes Gewissen ist noch viel mehr als ein reines Gewissen. Ein gutes Gewissen ist ein sehr sensibles Gewissen, das wirklich so ist, wie Gott es haben will. Das Dinge spürt, wo die Welt vielleicht sagt, oh, das macht doch nichts. Ja. Aber es ist ja empfindsam. Aber dennoch nicht voller Anklage. Was der Feind versucht, er versucht dir immer ein schlechtes Gewissen zu machen. Also nicht immer, aber das ist einer seiner Wege, ja, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Und dann fühlen wir uns so, dass wir meinen, wir können nicht zu Gott kommen, fühlen uns verdammt und fühlen uns schwach. Weißt du, wenn dein Gewissen nicht gut ist, da hast du keine Kraft. Aber wenn du in dem guten Gewissen vorangehen kannst, dann ist auch Kraft da und Glauben da, ja, Herr Jesus. Herr, Amen, habt ein gutes Gewissen. Und dann geht es hier eben weiter. Durch die Auferstehung Jesu Christi, dort wird so gezeigt, was dieser Weg zum Herrn, den wir haben mit einem guten Gewissen, frei macht. Ja? Da ist diese Kraft der Auferstehung da. Na, da ist sogar die Herrschaft da, welcher zu Rechten Gottes ist, in den Himmel gegangen. Und Engel und Gewalten und Kräfte sind ihm unterworfen. Lob den Herrn. Ja, Herr, wir danken dir, Herr, dass wir alle Zeit solch ein gutes Gewissen bewahren können. Und auch vielleicht noch eins. Es gibt noch den Vers, dass manche das gute Gewissen von sich gestoßen haben und so am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Ja, und das zeigt die Konsequenz, wenn der Verstand anfängt, das Gewissen zu unterjochen. Und das geschieht nicht selten. Ja, das macht jetzt nichts, zack, und du versuchst, das Gewissen zu unterdrücken und es dir Dinge zu erlauben, die das Gewisse eben nicht erlauben will. Ja. Und wenn wir dieses gute Gewissen von uns stoßen, dann erleiden wir Schiffbruch am Glauben. Und wenn ich es richtig sehe, dann war das mit auch ein Grund, warum manche Brüder so furchtbar gescheitert sind in der Vergangenheit. Dadurch so viel Schwierigkeiten, Spaltungen, Elend in die Gemeinde hineingebracht haben. Sie aufgehört haben, darauf zu achten. Es ist entscheidend. Es ist nicht alles. Wir haben den Geist und die Stimme des Geistes geht noch viel weiter als die des Gewissens. Ja, auf die sollen wir auch hören, noch viel mehr hören. Aber denke nicht, jetzt brauche ich nicht mehr aufs Gewissen zu achten, sondern es soll zunehmen und stark sein, ein gutes, ein empfindsames, reines Gewissen sein.
Und passt euch nicht dieses Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinnes, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist, nämlich das Gute und Wohlgefällig und Vollkommen. Amen.
Dann hören wir mit diesem Vers auf für heute. Wir wollen die nächsten Wochen weiter im 1. Petrus bleiben, auch nächste Woche. Und da gibt es auch schon die geschriebene Mitteilung von Anfang von Kapitel 4 über den Willen Gottes, kann man mitnehmen oder nochmal nachhören. Und in zwei Wochen ist ja das Wochenende vom 1. Mai. Das wollen wir auch für Gemeinschaft nutzen. Am 1., 2. und 3. Mai jeweils eine Versammlung haben und weiter im Petrus graben und uns aufbauen in dem Wort seiner Gnade.